bin als Anwalt mit einem Schwerpunkt, sage ich jetzt mal, auf allem, was menschenrechtliche Relevanz hat. Den Begriff Menschenrechtsanwalt gibt es nicht. Bin ich aktiv als Rechtsanwalt und in der Tat habe ich einen Schwerpunkt im Bereich Psychiatrie entwickelt, ohne dass ich das wollte. Als ich in 2011 mich in einer Grundsatzentscheidung mit der Zwangsbehandlung psychiatrisch untergebrachter Menschen beschäftigt habe.
Dieser Prozess war erfolgreich und hat breite Wellen geschlagen in Deutschland, bis hin zum Bundesgerichtshof, der dann im Jahr 2012 im Sommer ein Urteil gefällt hat. Inzwischen sieht man ja, dass gegengesteuert wird, also dass auf Bundes- und auch auf Länderebene die Zwangsbehandlung wieder in ein legales Mäntelchen verpackt wird.
Ja, in der Tat. Es gab 2011 zunächst mal einen totalen Stopp der Zwangsbehandlung, zunächst in forensischer Zwangsbehandlung und dann aber auch in der Allgemeinpsychiatrie nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die Sie schon genannt hatten. Danach hat es allerdings leider Gottes viele Neuregelungen gegeben auf Bundes- und Landesebene, sodass jetzt nahezu in allen Bundesländern wieder Zwangsbehandlung erlaubt ist.
Diese Neuregelungen sind aber noch nicht juristisch geprüft, kann man sagen.
Diese Neuregelungen sind aus meiner Sicht wiederum verfassungswidrig und zwar allesamt. Anderer Ansicht allerdings die Justiz. Es gelangt kaum mehr eine Beschwerde dagegen nach oben. Und wenn, dann nimmt das Bundesverfassungsgericht diese Beschwerden nicht mehr an. Mhm. Es gibt allerdings aktuell ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht zur Prüfung von § 1906 BGB, also der Zwangsbehandlungsvorschrift im BGB, der Bundesregelung, die vom Bundesgerichtshof selbst dort vorgelegt worden ist. Allerdings mit einem ganz anderen Ziel, nämlich mit dem Ziel auch, die Zwangsbehandlung sogar noch auszuweiten und auch auf die ambulante Zwangsbehandlung auszuweiten. Wir haben dann allerdings dagegen gehalten und gesagt, 1906 ist als solcher schon verfassungswidrig. Jetzt bin ich gespannt, ob das Bundesverfassungsgericht dieses Verfahren nochmal zum Anlass nimmt, eine Grundsatzentscheidung zu treffen und dann auch wirklich die Zwangsbehandlung endlich aus dem deutschen Recht tilgt.
Sie hatten kürzlich eine andere Verfassungsbeschwerde eingelegt, die allerdings abgelehnt worden ist. Da geht es um den Fall eines damals noch jungen Mannes, der seit Jahren erfolglos gegen seine Behandlung und Unterbringung klagt, beziehungsweise auch versucht, eben eine Wiedergutmachung zu bekommen.
Ich habe eine ganze Reihe von Verfassungsbeschwerden in der letzten Zeit eingereicht, unter anderem dieses Schadenersatzverfahren gegen eine Psychiatrie in Baden-Württemberg. Dieses Verfahren ist leider bei Land- und Oberlandesgericht nicht auf Gehör gestoßen und dann auch beim Bundesgerichtshof und beim Bundesverfassungsgericht sind entsprechende Beschwerden abgelehnt worden oder nicht zur Entscheidung angenommen worden. Das ist sehr bedauerlich, aber diese zivilrechtlichen Schadenersatzverfahren sind natürlich auch sehr komplex. In der Tat ist das Verfahren schon sehr, 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 sehr alt. Das ist natürlich ein Nachteil, der allerdings zulasten des Klägers geht. Fall datiert schon aus einer Zeit, da ist natürlich im Grunde der Anspruch verjährt. Wir hatten dann auch das große Problem mit der Verjährung in diesem Verfahren. Also das ist auch mein Appell an Betroffene, wenn sie sich falsch behandelt fühlen, umgehend rechtliche Schritte gegen den Träger der Klinik einzuleiten. Denn dann hat man dieses Problem nicht und dann ist diese Schwierigkeit und diese Unwägbarkeit, dass eine Klage möglicherweise schon daran scheitern könnte, dass sie verjährt ist, dass der Anspruch verjährt ist, gibt es dann nicht.
Sie sagen, Sie haben eine Reihe von Beschwerden in Sachen Psychiatrie?
Ja, es gibt mehrere Verfahren, die ich mache, entweder wegen forensischer Unterbringung, da geht es dann meistens um die Fortdauer der Maßregel der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Da sind also mehrere Verfassungsbeschwerden von mir eingereicht worden. Die sind auch meistens nicht erfolgreich, weil die Leute eben weggesperrt werden sollen. Das ist so eine Mentalität in Deutschland. Ich habe aber auch noch Zwangsbehandlungsfälle laufen, jetzt gerade auch gegen Neuregelungen. Die in Hessen ist besonders ärgerlich, gegen die gehe ich gerade vor. Da kann nämlich allein ohne Gerichtsentscheidung durch eine Entscheidung der Verwaltungsbehörde eine Zwangsbehandlung angeordnet werden eines Menschen, der in der Forensik sitzt. Und das ist aus meiner Sicht rechtsstaatlich überhaupt nicht haltbar. Das Verfahren ist allerdings noch beim Oberlandesgericht Frankfurt. Sobald es da abgeschlossen ist, könnte man dann zum Bundesverfassungsgericht gehen.
Nun ist ja der Forensikparagraf, Paragraf 63, kürzlich reformiert worden. Kritiker sagen, dass diese Reform nicht weit genug geht.
Der Paragraf 63 ist noch nicht reformiert worden. Derzeit ist ein Gesetzänderungsverfahren im Gange, ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Veränderungen, die jetzt geplant sind, sind kosmetischer Natur. Also das sind kleinere Dinge, wie dass häufiger Gutachten eingeholt werden müssen, dass man bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung schon nach 6 Jahren eine ausführlichere Begründung bringen muss als bisher. Das sind allerdings alles, wie gesagt, kosmetische Änderungen. Im Wesentlichen hat sich an der Vorschrift nichts geändert. Man kann also nach wie vor in die Forensik untergebracht werden. Möglicherweise ändert sich die Art der Taten, der Anlasstaten ein wenig. Da wird man vielleicht in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein und nicht mehr jeden Diebstahl und jeden Betrug unterbringen. Aber im Übrigen bleibt es beim Alten. Also alles, was Sexualstrafrecht ist, alles, was Körperverletzungsstrafrecht ist, wandert auch zukünftig in die Forensik und bleibt dort im Grundsatz erstmal lebenslang eingesperrt. Es sei denn, man macht das volle Programm inklusive pharmazeutischer Behandlung mit, dann wird man vielleicht gnädigerweise irgendwann früher rausgelassen.
Um dann sich aber unter Führungsaufsicht begeben zu müssen.
Gut, ja, aber die Führungsaufsicht ist ja normal. Das ist eine 5-jährige Frist, in der sozusagen man noch etwas unter Beobachtung steht, die aber im Regelfall einen nicht zu sehr einschränkt. Mhm. Kommt darauf an, welche Weisungen in der Führungsaufsicht dann erteilt werden.
Die Erfahrungen der Forensik zeigen, dass man eigentlich keine Chance hat, wenn man versucht, sich gegen sogenannten Medikamente zu schützen.
Das ist schwierig. Es gibt Fälle in der Forensik, die keine Psychopharmaka verabreicht und auch gar nicht angeboten bekommen. Solche Fälle habe ich auch. Die meisten werden allerdings dazu gedrängt, etwas zu nehmen. Es wird ihnen natürlich gesagt, sie müssen es nicht, aber wenn sie es nicht nehmen, dann kriegen sie halt eine schlechte Stellungnahme und der Effekt ist, dass sie dann eben vom Gericht weiterhin in der Unterbringung gehalten werden.
Nicht nur schlechte Stellungnahmen, auch Schikanen dann auf der Station?
Auch das gibt es, dass dann Vergünstigungen wegfallen oder auch sogar, dass die Menschen isoliert werden. Ich habe auch Fälle gehabt, die dann, weil sie keine Psychopharmaka genommen haben, automatisch als gefährlich eingestuft worden sind und dann eben isoliert in Anführungszeichen wurden, also sprich in einen Bunker in Strafhaft genommen worden sind zur Strafe, weil sie eben keine Psychopharmaka einnahmen.
Nun höre ich raus, dass aus der Forensik verhältnismäßig sehr viel mehr Klagen kommen als aus der Allgemeinpsychiatrie. Heißt das, dass in der Allgemeinpsychiatrie die Zustände besser sind?
Das will ich nicht sagen, dass in der Allgemeinpsychiatrie die Zustände besser sind als in der Forensik, aber ich habe mehr Forensikfälle auf dem Tisch. Deswegen höre ich da einfach mehr. Mhm. Allgemeinpsychiatrie ist natürlich auch nicht ganz so gängig und ganz so strikt wie die Forensik. Also in der Forensik gibt es mehr Misshandlungen. In der Forensik sind die Leute sehr viel sicherer, in Anführungszeichen, sehr viel abgeschlossener untergebracht. Dort kann man weniger hineinblicken und die Öffentlichkeit interessiert sich in aller Regel für forensisch untergebrachte Psychiatrieopfer nicht so sehr, weil die eben als Straftäter gelten und damit will die Öffentlichkeit nichts zu tun haben. Die allgemeinpsychiatrischen Fälle sind Eigengefährder, sind auch Fremdgefährder, die jetzt nicht strafrechtlich relevant sind oder nicht in dem Ausmaß, dass man sie forensisiert. Und ist man dann auch in der Psychiatrie von Seiten der Mitarbeiter etwas kulanter augenscheinlich. Die Sicherungen dort sind auch viel weniger stringent.
Dennoch kommen Zwangsbehandlung und Fixierung und das Nötigen zur Einnahme von Medikamenten auch regelmäßig vor.
Das kommt auch natürlich in der Allgemeinpsychiatrie genauso vor. Ja. Also Sie haben dort genauso die Problematiken, die Sie überall in jeder Psychiatrie haben mit Freiheits- und Körperverletzungen. Die sind leider eben in jeder Psychiatrie zu beklagen, jedenfalls auf den geschlossenen Abteilungen.
Es gibt ja seit Jahren schon die Forderung nach Öffnung der Türen. Es gibt Untersuchungen, dass offene Türen eigentlich zu weniger Entweichungen und zu einem besseren Stationsklima führen. Sie können nicht sehen, warum das bisher noch nicht allgemein üblich geworden ist.
Also ich kann nicht beurteilen, wie der Gesundheitszustand eines Betroffenen betroffen wird, wenn man Türen öffnet. Dazu kann ich nichts sagen. Grundsätzlich sage ich aber, Einsperren von Menschen ist eine Menschenrechtsverletzung und die kann man auch nicht rechtfertigen, weil die aus meiner Sicht in den Bereich der Folter reicht. Und Folter beeinflusst natürlich auch immer negativ die Gesundheit eines Menschen. Das gibt's gar nicht, dass eine Foltermaßnahme nicht gesundheitsverletzend wirkt. Deswegen ist das Einsperren von Menschen mit Sicherheit immer auch eine gesundheitliche Belastung für sie. Und da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass wenn man das weglässt, dass ihre Gesundheit sich dann jedenfalls eher erholt, als wenn man ihre Gesundheit weiterhin traktiert. Übrigens auch natürlich die psychische Gesundheit. Also wenn man mich einsperren würde, dann würde ich psychisch ganz schnell ausrasten.
Das heißt also, die Psychiatrie, wie sie heute ist, ist eigentlich nicht wirklich gesundheitsförderlich in vielen Fällen.
Die Psychiatrie ist eine erhebliche Belastung für die Volksgesundheit. Deswegen gehört sie auch verboten, und zwar restlos, egal ob Allgemeinpsychiatrie oder Forensik. Das ist ein Instrument aus dem Mittelalter. Das hat in einem modernen Rechtsstaat, der sich den Menschenrechten verpflichtet sieht, nichts zu suchen. Der UNO-Folterbeauftragte hat ja auch deutlich gemacht, dass Psychiatrie im Grundsatz eine Folter darstellt. Sogar der Papst hat sich dazu eingelassen. Das wird mehr und mehr anerkannt, aber es ist leider noch nicht allgemein gut geworden. Deswegen haben wir diese Anstalten heute immer noch. Ich hoffe aber, dass sich das in Zukunft die Erkenntnis durchsetzen wird, dass Psychiatrie etwas ganz Unmenschliches ist, was keinem hilft und erst recht keinem, der wirklich psychische Probleme hat.
Diese Menschen gibt es aber. Haben Sie eine Idee, was passieren muss, wenn wir Psychiatrie abschaffen? Also welche Möglichkeiten muss Menschen gegeben werden, die wirklich Schwierigkeiten haben und auch die anderen Leuten Schwierigkeiten machen damit?
Da habe ich grundsätzlich keine Idee. Das ist ja nicht meine Aufgabe, sondern das ist eben die Aufgabe des entsprechenden Fachpersonals, sich da Gedanken zu machen. Ich weiß wohl, dass es da eben nur sehr wenig helle Köpfe gibt. Das ist sehr schade, aber mein Bereich ist natürlich jetzt ein anderer. Ich muss die Leute eben rausbringen aus diesen Zuständen. Grundsätzlich gilt, jeder ist für sich selbst verantwortlich und muss eben zusehen, dass er einigermaßen zur Rand kommt. Da gibt es sicherlich auch Hilfemöglichkeiten, wenn sie denn Not tun, aber ich bin bei Hilfe immer etwas skeptisch, weil die eben immer in das Leben des Einzelnen hineinregiert. Also es wird schon so sein, dass der Einzelne zusehen muss, dass er eben keine Schwierigkeiten und keine Probleme bekommt, auch keine psychischen. Ich denke, jeder Mensch kann das auch verhindern und vermeiden, wenn er Stresssituationen vermeidet, die ihn krank machen, wenn er Belastungssituationen vermeidet. Da brauchen wir, glaube ich, mehr Eigenverantwortung in Zukunft, um derlei Problematiken einfach schon im Vorfeld zu verhindern. Im Übrigen gibt es ganz viele Menschen, die gar nicht psychisch gestört sind, sondern die eben psychiatrisiert werden. Das ist auch der Großteil der untergebrachten Menschen. Dem wird einfach eine Krankheit oder eine Störung angedichtet, weil er sich nicht sozialkonform verhält.
Psychische Krankheit ist ja ein Konstrukt, ein soziales Konstrukt, das immer wieder auch verändert wird. Also wir sehen jetzt am DSM-5 an der Diskussion, dass dort eine Handvoll Leute im stillen Kämmerchen entscheidet, was jetzt krank und gesund sein soll. Wissenschaftlich ist das ja nicht zu nennen, dieses Vorgehen.
In der Tat, diese ganzen ICDs und DCMs und wie die alle heißen, das sind Märchenbücher aus meiner Sicht. Da haben sich eben einzelne Psychiater, die noch nicht mal repräsentativ sind, zusammengesetzt und dann beschlossen, wir pathologisieren jetzt mal dieses oder jenes menschliche Verhalten. Dahinter sind oft dann auch sittliche und moralische Vorstellungen, die von den Psychiatern nicht geteilt werden. Man trendiert dazu, Menschen, die Drogen nehmen, zu psychiatrisieren, gibt ihnen dann allerdings in der Psychiatrie genau diese Drogen in sozusagen mit legaler Verpackung wieder. Das sind Dinge, da muss man wirklich sagen, es handelt sich nicht um eine Wissenschaft, auf die sich da auch die Rechtsprechung stützt, sondern um eine Pseudowissenschaft. Und das ist natürlich ganz gefährlich, wenn Richter Menschen die Freiheit nehmen, sie der Freiheit berauben, muss man sagen, und auch körperliche Verletzungen anordnen und zulassen auf der Grundlage einer pseudowissenschaftlichen Auffassung von irgendwelchen Leuten, die halt mal als Mediziner leider anerkannt worden sind Ende des 19. Jahrhunderts, aber die natürlich rein faktisch mit Medizin gar nichts zu tun haben, sondern reinen Hokuspokus betreiben.
Sagt David Schneider-Adaimensa, Anwalt mit dem Schwerpunkt Menschenrechte in Straßburg und Karlsruhe.